NDR Info.
Ausland. Das Magazin.
Was ihr hier hört, sind die Glocken von Notre Dame, von jenem Pariser Wahrzeichen, das vor 5 Jahren am 15. April 2019 brannte. Und viele haben sicherlich noch die Bilder vor Augen, als Flammen meterhoch aus dem Dachstuhl schlugen und der Spitzturm in die Tiefe stürzte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat damals der geschockten Nation versprochen, bis 2024, also bis in diesem Jahr, wird Notre Dame wieder aufgebaut.
Nous rebâtirons Notre Dame.
Das war ein riskantes Versprechen, aber dank einer enormen Kraftanstrengung sieht es danach aus, dass es umgesetzt werden kann. Über den Stand der Bauarbeiten berichten wir in dieser Folge von Ausland, das Magazin, heute mit Astrid Korall. Beginnen wollen wir aber mit unserem Schwerpunkt und der führt uns nach Südamerika. Von dort aus machen sich viele auf den Weg Richtung USA, hoffen auf ein besseres Leben in den Vereinigten Staaten. Für Hunderttausende führt der Weg über eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Das ist der Urwald zwischen Kolumbien und Panama, der Darien-Dschungel. Was die Menschen dort erleben, berichten die ARD-Korrespondentinnen Anne Herberg und Anne Demmer.
Alle Tische sind belegt im Restaurant El Viajero der Reisenden Las Ticas. $13 kostet der Grillteller hier, für $1 mehr gibt es WLAN, dazu eine Billardhalle gegenüber und ein Trampolin für die Kinder. Doch Las Ticas ist kein Ort für Reisende. Das Camp nahe der kolumbianischen Gemeinde Acandí ist Ausgangspunkt für eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt, den Darien Gap. Ein unwegsames Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama, durch das keine Straße führt, in dem keine Gesetze gelten, und dass dennoch täglich hunderte Migranten zu Fuß durchqueren, mit dem Ziel USA.
Wir müssen für das Wohl unserer Kinder sorgen. Es geht nicht um uns, es geht um sie. In Venezuela gibt es keine Arbeit. Der Staat verfolgt dich. Ich werde mich nicht aufhalten lassen, bis ich es geschafft habe.
Juan, seine Frau und 3 Söhne fliehen wie die meisten hier aus Venezuela. Neben ihnen stehen Menschen aus Ecuador, aus Haiti, aber auch Chinesen und sogar Afghanen, wie die Gruppe um Mohammed, die zuerst in den Iran flohen, dann ein Visum für Brasilien bekamen, nun im kolumbianischen Dschungel stehen.
We are refugees. We are refugees. The government of United States.
Wir sind Flüchtlinge. Die Regierung der USA muss uns helfen. Wir haben Probleme in Afghanistan mit der Taliban-Regierung, seit die Soldaten der USA weggegangen sind. Es gibt auch keine Arbeit. Wir wollen in ein anderes Land, wo wir sicher sind.
Mehr als 500.000 Menschen haben den Darien vergangenes Jahr durchquert, darunter zehntausende Kinder. Immer wieder gibt es Krisentreffen zwischen Kolumbien, Panama und den USA, doch wenig passiert. In Abwesenheit des Staates haben längst andere die Organisation der Migration übernommen.
Das Problem, wie manche es nennen, ist für uns eine Chance. Der wichtigste Wirtschaftszweig in Acandí heute heißt Migration. Das schafft Jobs. Es gibt mehr als 2.000, 3.000 Menschen, die davon heute ihr Leben bestreiten.
Sagt Darwin Garcia, besser bekannt als Maradona. Er leitet die lokale Stiftung Neues Licht des Darien, die Migranten für bis zu $500 bis an die Grenze nach Panama bringt. Sie verwaltet Camps, Gesundheitsstationen, stellt Guides und Träger. Und es gilt als offenes Geheimnis, dass das Drogenkartell Clan del Golfo, auch bekannt als Gaitanistas, Kolumbiens mächtigste kriminelle Gruppe am Geschäft mitverdient, wie Bram Ebbes von der International Crisis Group bestätigt.
Los Gaitanistas en el Darien tienen una gobernanza.
Die Gaitanistas sind die kriminelle Regierung der Region. Sie waschen die illegalen Gewinne in legalen Unternehmen. Sie korrumpieren die lokale Politik, Teile der Polizei und der Armee, haben Einfluss auf Gemeinderäte. In ihrem Territorium diktieren sie die Regeln. Dort passiert nichts ohne ihre Erlaubnis oder eine Zahlung an sie. Das gilt auch für das Geschäft mit den Migranten.
Aufbruch in den Dschungel ist noch vor Sonnenaufgang. Ein Mann klettert mit einem Megafon auf eine Leiter. Die Masse setzt sich in Bewegung, drängt durchs Tor, stolpert voran. Ein bizarrer Marathon hinein in diesen Dschungel, der sie von ihren Träumen trennt und über dem nun langsam der Morgen dämmert. Es geht durch reißende Flüsse, über glitschige Felsen, Sümpfe, dann steil bergauf über matschige Hänge und Berghämmer. Aus der Menge wird eine lange Kette, die immer weiter auseinanderdriftet und immer mehr zurücklässt. Decken, kaputtes Schuhwerk, Plastiktüten. Längst markieren Unmengen Müll den Weg durch den Urwald. Etwas mehr als einen Tag brauchen die meisten bis zur Grenze mit Panama. Dort drehen die Guides um, endet das kolumbianische All-Inclusive-Paket. Ab dann sind die Migranten auf sich gestellt. Zwei Tage später in Lajas Blancas, Panama. Einem ersten Auffanglager für die Migranten, die es durch den Dschungel geschafft haben. Am Ufer des Flusses Rio Tuquesa legen im Minutentakt motorisierte Kanus an. An Bord in orangefarbenen Westen Frauen, Männer und Kinder, rund 12 Migranten pro Boot. Sie haben Mühe, aus dem Boot zu steigen, humpeln teils an Land. Einige tragen zerschlissene Turnschuhe, andere haben gar keine Schuhe mehr dabei. Viele Füße sind von dem langen Weg durch Wasser und Sümpfe ganz wund. Dianis Franco hat 5 Tage für den Weg durch den Darien-Dschungel gebraucht. Sie hat mehrere Kilo abgenommen. Wie so viele andere sei auch sie und ihre Familie überfallen worden.
Es sind indigene Gruppen. Sie sprechen eine merkwürdige Sprache. Sie sind vermummt. Man erkennt sie nicht. Deswegen können wir eigentlich auch nicht sagen, ob es Indigene aus Panama oder Leute aus Kolumbien sind.
Ihre Angreifer hätten Jagdgewehre und Pistolen dabei gehabt, erinnert sich die 25-jährige Venezolanerin.
Sie wollten unser Geld. Und als wir sagten, dass wir keins hätten, haben sie angefangen, uns zu durchsuchen. Wir mussten uns ausziehen. Ich hatte nicht einen Dollar und sie haben angefangen, mich zu berühren und Fotos von uns gemacht. Wir haben geschrien. Irgendwann dachte ich, wir kommen hier nicht mehr raus. Einer hatte Mitleid. Wir standen nur in Unterwäsche da, haben unsere Sachen geschnappt und sind den Berg runtergerannt.
Eine weitere junge Frau sei sogar mitgenommen worden, ist von vielen Seiten an diesem Tag zu hören. Allein im Januar und Februar dieses Jahres verzeichnete Ärzte ohne Grenzen 328 Berichte über sexuelle Gewalt, verglichen mit 676 im gesamten letzten Jahr. Doch die humanitäre Hilfsorganisation musste Anfang März ihre medizinische Versorgung aussetzen, weil ihre Genehmigung bis heute nicht verlängert wurde, obwohl bereits im Oktober letzten Jahres ein Antrag gestellt wurde. Damit fällt die dringend notwendige Versorgung von Opfern sexueller Gewalt weg. Psychologische Hilfe, die Pille danach, Tabletten zur Vermeidung einer HIV-Übertragung, die Behandlung bei Verletzungen. Die Regierung in Panama habe kein Interesse, sich darum zu kümmern, kritisiert der Darien-Experte der International Crisis Group, Bram Ebbes.
Das ist strukturelle Gewalt. Es sind keine Einzelfälle. Über indigene Gemeinden auf diese Weise zu sprechen, damit gewinnt man natürlich keinen Popularitätspreis. Das ist sehr heikel.
Dabei machten sich die panamaischen Sicherheitskräfte durchaus mitschuldig wegen unterlassener Hilfeleistung, aber auch wegen Mittäterschaft.
Wir wissen, dass Beamte des panamaischen Grenzschutzes zum Teil an sexueller Gewalt beteiligt waren.
Geahndet werden diese Straftaten kaum. Doch all das hält die Menschen nicht davon ab, sich weiter auf den Weg Richtung Norden zu machen.
Soweit die Reportage über die gefährliche Flucht durch den Darien-Dschungel. Und darüber spreche ich jetzt auch mit Anne Demmer im ARD-Studio Mexiko. Hallo Anne.
Hallo.
Anne, du warst 3 Tage in Panama am Rande des Dschungels. Wie hast du die Situation dort wahrgenommen?
Ja, ich war ja tatsächlich in diesem Auffanglager in Lajas Blancas. Dort kommen die Migrantinnen und Migranten an und haben ja tatsächlich auch sehr anstrengende und teils schlimme Tage hinter sich. Mir war es selbst ja leider nicht möglich, mich tatsächlich tief in den Darien reinzubegeben, weil die Behörden mir dafür nicht die Erlaubnis gegeben haben. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass sie keine negative Presse wollen. Denn wie ja auch in dem Stück zu hören ist, werden die Migranten überfallen, werden Opfer von sexueller Gewalt und es wird letztlich nichts unternommen. Es ist Wahlkampfzeit, Anfang Mai wird in Panama gewählt und das hat sicherlich auch was damit zu tun. Ja, und um das Camp in Lajas Blancas zu verlassen, müssen die Migranten $60 pro Kopf aufbringen, um den Bus zu bezahlen, der sie an die Grenze zu Costa Rica bringt. Kurz nach der Ankunft und ihrer Registrierung laufen diejenigen, die das Geld haben, tatsächlich in Windeseile zu den Bussen, um einen Platz zu ergattern. Und wer das Geld eben nicht hat, weil er ausgeraubt wurde sitzt dort einfach erstmal fest. Und das Lager einfach verlassen, um eine günstigere Alternative zu suchen, dürfen sie nicht. Insofern sind auch viele sehr frustriert, das muss man sagen. Also die Stimmung ist da recht schlecht, weil sie gar nicht wissen, wie sie das Geld aufbringen können. Das Camp ist klein und beengt. Überall bilden sich Schlangen vor der Toilette, vor den Duschen, vor den Ladestationen für die Handys und vor der Essensausgabe. Und für viele ist das dann auch unerträglich, da zu bleiben.
Du hast gesagt, du selbst bist nicht direkt in die Tiefe des Dschungels eingedrungen. Das ging nicht, weil die Regierung in Panama dir nicht die Erlaubnis erteilt hat. Wie sah das denn mit deinen Kollegen auf kolumbianischer Seite aus? Konnten die etwas tiefer in den Dschungel gehen?
Ja, Anne Herberg und Marie-Christine Böse, Korrespondentin auf der kolumbianischen Seite, denen ist es sicherlich gelungen, ein bisschen tiefer in den Dschungel reinzukommen. Und auf der kolumbianischen Seite ist es sicherlich auch nochmal anders. Da werden die Migrantinnen und Migranten ja tatsächlich mit Führern durchgeschleust. Auf der panamaischen Seite sieht es dann schon anders aus. Da sind sie ja komplett auf sich gestellt. Da folgen sie dann Zeichen. Das ist dann wie so ein Wanderweg, muss man sich das vorstellen. Rot bedeutet Gefahr. Das kann einerseits sein, dass die Natur oder eben der Weg sehr gefährlich ist. Oder aber auch eben kriminelle Banden oder es sind ja tatsächlich auch indigene Gemeinden, die Leute dort überfallen.
Die Menschen, mit denen du in Panama gesprochen hast, als sie dann diesen Dschungel durchquert haben, haben die vorher geahnt, welche Gefahren auf dem Weg auf sie lauern?
Na, die meisten kennen bereits jemanden, der oder die den Darien durchquert haben. Viele sagen aber, nachdem sie es geschafft haben, dass wenn sie gewusst hätten, was da auf sie zukommt, was sie da durchmachen, dann hätten sie es nicht gemacht. Einerseits ist natürlich der Dschungel eine große Herausforderung, sumpfige Gebiete, Felsen. Und dann habe ich auch von einem ganz tragischen Fall einer haitianischen Familie gehört. Das Baby ist quasi aus dem Arm geglitten, wahrscheinlich beim Stolpern auf einem rutschigen Pfad. Und die sind dann einen Abhang heruntergestürzt. Die Eltern sind dann tatsächlich auch hinterhergestürzt. Ja, und immer wieder sehen die Migranten Leichen. Das haben mir alle erzählt. Menschen, die es nicht geschafft haben, weil sie sich verletzt haben und ihnen dann am Ende keiner geholfen hat. Und gleichzeitig sind dann auch wieder Geschichten zu hören, wie die von einem Kolumbianer, der fast den kompletten Weg, das muss man sich mal vorstellen, einen Mann getragen hat, dessen Fuß amputiert werden musste nach einem Unfall. Der Unfall ereignete sich schon vor dem Darien, aber also das muss man sich vorstellen. Also jemand, der einen erwachsenen Mann durch diesen Darien geschleppt hat.
Trotzdem machen sich die Menschen auf den Weg. Mit welchen Hoffnungen glauben Sie, dass sie es tatsächlich bis in die USA schaffen?
Also eben für viele ist eben das Ziel die USA und viele hoffen auf ein besseres Leben vor allem auch für ihre Kinder. Es sind ja auch viele Familien darunter. Und auch eben diese Sicherheit nach Jahren der Gewalt, vor die sie geflohen sind. Viele müssen ja auch Schutzgelder an die Kriminellen in ihrer Heimat bezahlen oder ihre Häuser in Ecuador oder beispielsweise auch in Haiti werden besetzt. Ja, also es ist, glaube ich, diese Hoffnung, die sie vorantreibt, dass sich dann auch ihr Leben ändert.
Wenn Sie, du hast es eben schon mal skizziert, dann in Panama angekommen sind und so aus dem Lager heraus schaffen, wie geht es dann für diese Migrantinnen und Migranten weiter?
Ja, letztendlich ist das ja auch nur der Auftakt für einen wirklich enorm langen Weg. Also eben von Panama aus geht es für sie weiter über Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Mexiko an die Grenze zu den USA. Und da muss man sagen, gerade auch in Mexiko, aber eigentlich auch in Honduras und Guatemala, warten dann ja letztendlich auch wieder kriminelle Banden, die Kartelle auf sie. Menschenhandel ist ein riesiges Problem. Da sind sie auch wieder Gewalt, auch sexueller Gewalt, ausgesetzt.
Wie war dein Eindruck? Wie werden die Menschen in Panama aufgenommen von der Bevölkerung?
Das ist ja das Interessante. Also letztendlich, Panama sorgt wirklich dafür, dass die Migranten aus diesem Camp, wo sie ja ankommen, nachdem sie den Darien durchquert haben, nicht verlassen. Das heißt, auf der Straße, das ist anders in Mexiko, hier sieht man ganz viele Migranten auf der Straße, das sieht man dort nicht. Also die werden quasi abgeschottet und dann wirklich in diesen Bussen bis an die Grenze nach Costa Rica geschleust. Das heißt, es gibt gar keine Berührungspunkte.
Anne, vielen Dank.
Gerne.
In dem Sehnsuchtsziel vieler Geflüchteter, den USA, streiten die Demokraten und die Republikaner erbittert über die Migrationspolitik. Der ehemalige und möglicherweise bald wieder Präsident Donald Trump hat ja schon angekündigt, sollte er ins Weiße Haus zurückkehren, werde er an Tag 1 die Grenzen dicht machen und die Invasion, so hat er es genannt, stoppen.
On day one of my new administration, I will seal the border and I will shut down the invasion.
Noch drastischere Töne hat er dann Anfang April gewählt. Bei einem Wahlkampfauftritt sprach er von einem Blutbad an der Grenze zu Mexiko, das durch die Politik der beiden Regierungen angerichtet worden sei. Präsident Biden wiederum erklärte bei seiner Rede zur Lage der Nation, er werde Einwanderer nicht verteufeln und sagen, sie seien Gift im Blut des Landes.
I will not demonize immigrants, saying they are poison in the blood of our country.
Stattdessen rief Biden die Republikaner auf, lasst uns zusammenarbeiten. Wir wollen zunächst einen Blick auf die Fakten werfen und dabei hilft uns unsere Kollegin Julia Kastein im Studio Washington. Julia, wie hoch ist die Zahl der in die USA gekommenen und wie hat sich diese Zahl über die Zeit verändert?
Also die Zahl der Migranten, die versucht haben, illegal, das heißt also ohne Visum oder gültige Papiere in die USA zu kommen und die irgendwo dann entlang der Grenze von den Polizisten festgenommen werden, die ist in diesem Jahr Monat für Monat wieder gesunken auf mittlerweile unter 140.000 im März. Das jedenfalls berichten US-Medien, die offiziellen Zahlen für den vergangenen Monaten, die gibt es noch nicht. Dazu kommen dann nochmal 52.000 Asylbewerber, die es geschafft haben, sich noch auf mexikanischer Seite über ihr Smartphone einen ersten Termin zu sichern in den USA, um das Verfahren dann einzuleiten. Die dürfen dann legal tatsächlich ins Land reisen, um hier auf ihr Verfahren zu warten. Und insgesamt also sind es deutlich weniger Menschen als noch im Dezember. Da gab es ja einen absoluten Rekord mit einer 250.000 Menschen in einem einzigen Monat. Aber woran es liegt, dass es jetzt doch wieder weniger sind, das ist wesentlich schwerer zu sagen. Einige Experten vermuten, ein Grund sei, dass Mexiko jetzt eben auf Druck der Amerikaner es den Migranten aus Ländern in Afrika, aus Indien, aus China schwerer macht, überhaupt bis zur Grenze vorzudringen. Aber Fakt ist eben, es sind etwas weniger Menschen, wenn auch noch immer deutlich, deutlich mehr als unter allen Vorgängern von Biden, also Trump, Obama und Bush.
Wie erlebst du denn die Stimmung in den USA gegenüber den Geflüchteten?
Ja, du hast es ja eingangs schon erwähnt. Es wird schon ziemlich Stimmung gemacht, vor allem von Ex-Präsident Trump, der ja auch sagt, das seien keine Menschen, sondern Tiere und sie seien verantwortlich für die Kriminalität in den Städten, was so natürlich nicht stimmt. Aber dafür bekommt er eben von seinen Anhängern viel Applaus. Große Aufmerksamkeit hat dann beispielsweise ein Fall vor ein paar Wochen erregt, als eine Studentin in Georgia mutmaßlich von einem Mann ermordet wurde, der sich illegal im Land aufhält. Das wird und wurde im rechten Lager weidlich ausgeschlachtet, aber zur Wahrheit gehört auch viele liberale Menschen in den Großstädten sind nicht begeistert davon, dass es so viele Migranten gibt ohne feste Bleibe. Dann gibt es auch wieder viele Amerikaner, die sich ehrenamtlich engagieren für Geflüchtete und Migranten, die spenden Zeit, Geld, Kleider und so weiter und die eben damit auch ein Stück weit das auffangen, was der Staat nicht oder nicht mehr leisten kann.
Was erwartet die Menschen denn, wenn sie es dann über die Grenze in die USA schaffen?
Also sehr viele haben ja Verwandte oder Freunde, zu denen sie erstmal gehen, um auf ihr Asylverfahren zu warten. Andere leben eben mehr schlecht als recht in Notunterkünften oder auf der Straße. Die Kommunen sind mittlerweile völlig überfordert. Im Landkreis San Diego in Kalifornien beispielsweise direkt an der Grenze wurden neulich hunderte Menschen einfach von der Grenzpolizei an Bushaltestellen abgesetzt, weil der Kreis kein Geld mehr hat, um ihnen auch nur etwas zu trinken zu geben oder sie mal das Handy aufladen zu lassen. Und so ist das an vielen Orten. New York hat in den vergangenen Monaten weit, weit über 100.000 Menschen aufgenommen. Der Bürgermeister sagt, sie schaffen das nicht mehr ohne Hilfe. Aber im Grunde passiert dann danach das, was immer passiert mit Migranten ohne Papiere in den USA. Sie dürfen zwar offiziell nicht arbeiten, aber sie tun es trotzdem und machen dann die Jobs, die US-Bürger nicht machen wollen und halten so die US-Wirtschaft mit am Laufen.
Die Biden-Regierung hat ja ein neues Gesetz zum Schutz der Grenze auf den Weg gebracht. Das ganze Verfahren hängt aber weiterhin im Kongress fest. Deine Einschätzung, kommt das noch bis zu den Wahlen?
Also ganz ehrlich, momentan sieht es nicht daran nach aus. Biden wollte diese Gelder für die Grenze ja als Teil dieses großen Hilfspakets, zu dem auch die Milliardenhilfen für die Ukraine gehören. Dann haben die Republikaner erst gesagt, nein, das machen wir nur, wenn es tatsächlich auch schärfere Asyl- und Einwanderungsregeln gibt. Dann würde mühsam über Wochen mit auch hochrangigen Republikanern im Senat ein Kompromiss ausgehandelt, der das eben beinhaltete. Und dann sagte Ex-Präsident Trump seinen Kollegen, nee, das macht ihr nicht. Biden darf bei diesem Thema keinen Sieg erringen. Ja, und da steht es jetzt noch.
Und wird denn dieses Thema Migrationspolitik dann eines der entscheidenden Themen im US-Wahlkampf oder ist es ja bereits vielleicht schon?
Genau, es ist das längst laut Umfragen das wichtigste Thema für viele Amerikaner mittlerweile vor Wirtschaft und Inflation und das will wirklich was heißen. Und das ist auch wirklich ein großes Problem für den amtierenden Präsidenten Joe Biden, weil eben eine Mehrheit der Befragten ihm bei diesem Thema Grenzpolitik und Migration sehr schlechte Noten ausstellt und weil sie das Thema auch gleichzeitig mitverantwortlich machen für andere Probleme wie Kriminalität, Drogen, Schmuggel und so weiter. Also da wird's noch spannend im November, ob Joe Biden bei diesem Thema was reißen kann.
Julia, ihr werdet das aus nächster Nähe verfolgen. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Sehr gern.
Wir verlassen nun die USA und schauen nach Paris auf ein ganz anderes Thema. Auf der Île de la Cité, das ist die Insel in der Seine, steht die berühmte Kathedrale Notre-Dame. 5 Jahre nach dem verheerenden Großbrand soll sie in diesem Jahr wiedereröffnet werden. Nicht zu den Olympischen Spielen im Sommer, wie das mal geplant war, das klappt nicht, aber immerhin im Advent am 8. Dezember. Stefanie Markert war vor Ort und hat sich die Baustelle angesehen.
Der hölzerne Spitzturm schält sich bleiverkleidet aus dem Gerüst. Seit Mitte März wird die Wunde im Kirchendach geschlossen. Im Inneren werden Bodenfliesen verlegt, Gewölbe und Fresken, Glasfenster und Orgelpfeifen sind restauriert und gereinigt. Eine Sprinkleranlage soll künftig Brände verhindern. Über allem schwebt in 96 Metern Höhe der neue goldene Wetterhahn mit Reliquien im Bauch und der Liste all jener, die den Wiederaufbau stemmen. Darunter Léonard Laforest, kurzes schwarzes Haar, Sicherheitsschuhe und erst 19. Als jüngster Zimmerer durfte er Anfang des Jahres den Richtkranz auf der Turmspitze hissen. Es waren Zweige, etwa Mimosen. Jede Pflanze bedeutet was. Sie sollen dem Dachstuhl gute Energie geben, damit er hält. Und das wird er. Denn Léonard stammt wie seine Kollegen aus einer besonderen Werkstatt. Aus dem 1760 gegründeten Atelier Perrault, gut 300 Kilometer südwestlich an der Loire gelegen.
C'est impressionnant.
Ich musste noch alles lernen, Holz zu schneiden, Kanten schlagen, Verbindungen herstellen, ein Tragwerk zimmern, ein Dach aufschlagen. Es ist beeindruckend. Auf einer Baustelle dieser Größe bin ich ganz klein. Dass ich hier eintauchen kann seit meinem ersten Lehrjahr, das war ein Schock. Jeden Tag sage ihm eine innere Stimme, was du tust, ist wunderbar. Ich habe alle Etappen miterlebt, den Anfang und nun das Ende. Das ist super toll. Alles wird komplettiert. Ganz nach Wunsch des Präsidenten, exakt. Ein Jahr vor der Wiedereröffnung hatte Emmanuel Macron auf der Baustelle erklärt, seit April 2019 wirkt die ganze Nation am Wiederaufbau mit. Und jeden 15. April waren wir hier und sahen, wie fortschreitet, was unmöglich erschien. Außergewöhnlich. Und wir halten den Zeitplan ein. Es ist ein großartiges Bild von Hoffnung, von einem Frankreich, das wieder aufbauen kann. Über 2000 Menschen wirken mit. Steinmetze, Gemälderestauratoren, Dachdecker, Brandschutztechniker, Heizungsmonteure, Elektriker, Tischler. Über 250 Firmen sind dabei, darunter 45 Sägewerke, 3 Orgelbaumanufakturen, Konkurrenten, die nun zusammenarbeiten. Es gab über 130 öffentliche Ausschreibungen. Auch einige Firmen aus Deutschland oder Großbritannien wirken mit. Eine Jahrhundertbaustelle, bestätigt Chefarchitekt Philippe Villeneuve im französischen Fernsehen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Kathedrale außerhalb eines Krieges restaurieren. Es ist eine pharaonische Baustelle, weil alle Teile des Bauwerks betroffen sind und wir haben nur einen sehr kurzen Zeitrahmen. Heißt auch, die Archäologen hätten vielleicht lieber länger gegraben, Umweltschützer lieber länger über den Bleibelag debattiert und Kunsthistoriker länger über die Auswechslung von 6 Fenstern durch moderne. Doch es musste vorangehen. Baucontainer stehen in einer Seitengasse, im Gewerkehaus dahinter wimmelt es. Die Unterbringung spartanisch, doch hier wurde nicht gestreikt, wie jüngst am Eiffelturm. Hier musste auch niemand motiviert werden. Vielleicht, weil sie sich in die Geschichte einschreiben wollen. So wie Zimmerer Pierre Voiron, der Chor und Apsis neu gebaut hat.
Nachdem ich in Deutschland studiert hatte, bin ich zurück nach Frankreich und habe mich spezialisiert auf alte Methoden, das Beweilen der Hölzer per Hand mit Axt. Und somit hatte ich das Glück, mitzuwirken. Ja, das ist eine Etappe für Fachleute, hier sein zu dürfen, mit allen Metiers, die hier mitwirken. Ja, eine Lebenserfahrung.
Grundsätzlich bekommen Handwerker im Denkmalschutz in Frankreich mehrere hundert Euro mehr Lohn. Ihre Arbeit hat in Notre-Dame Dimensionen, die schwindelig machen. Allein für den Dachstuhl von Kirchenschiff und Chor wurden 1300 technische Zeichnungen angefertigt und 25.000 Stunden Holz zugeschnitten. Und die Finanzierung? Der staatliche Baustellenleiter Philipp Jost.
C'est près de 850 millions d'euros.
Mehr als 850 Millionen Euro haben über 340.000 Spender aus 150 Ländern gegeben, darunter große Mäzene, aber auch Kinder. In wenigen Stunden war der Wiederaufbau finanziert. Sie alle sind Notre Dame verbunden, weil die Kathedrale eine Seele hat. Vor allen Kunsthandwerkern ziehe ich meinen Hut.
Je tiens à tirer mon chapeau.
Etwa vor dem Ass im Holzkantenschlagen Matteo Pellegrino, der sagt, ich bin bewegt. Notre Dame lässt niemanden unberührt. Für mich ist es ein Ort, die Liebe zu feiern, ob zu Gott oder zu deiner Familie. Ein Kraftort mit starker Energie. Notre Dame generiert Nachwuchs, fördert Frankreichs Anspruch, Weltzentrum des Kunsthandwerks zu werden. Und so erinnert sich der Lehrmeister des Jüngsten unter den Zimmerern aus dem Loiretal, Mathieu Gornouvel, an den Moment, als sein Schützling den Richtkranz aufzog. Er war gestresst, er hat uns ja alle repräsentiert. Wir haben hohe Forderungen an uns selbst gestellt, weil wir Qualität und Zeitplan einhalten wollten. Und nun sind wir stolz. Stolz auf ewig.
Stefanie Markert berichtete aus Paris über den Wiederaufbau von Notre Dame. Am 8. Dezember soll die Kathedrale wieder eröffnet werden. Und das war Ausland, das Magazin. Heute mit Astrid Koray.